Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Lage im Nahen Osten verschärft sich zusehends. Das israelische Militär rechnet in Kürze mit einem massiven Gegenschlag aus dem Iran. Die USA entsenden einen Flugzeugträger sowie ein Atom-U-Boot in die Region. Gleichzeitig setzt Israel seine Angriffe im Gazastreifen fort. Der Journalist Pierre Heumann schreibt unter anderem für die Weltwoche und das Handelsblatt. Er befindet sich in Tel Aviv und mit ihm spreche ich jetzt über die Lage vor Ort und die Chancen einer Deeskalation. Schönen guten Tag, Herr Heumann.
Guten Tag, Herr Jupper.
Herr Heumann, seit Monaten nehmen die Spannungen im Nahen Osten immer weiter zu. Luftalarm und Sirenen gehören in Teilen Israels derzeit zum Alltag. Wie reagiert die Bevölkerung in Tel Aviv auf die Sicherheitslage?
Also es geht nicht nur um Tel Aviv. Der ganze Norden Israels, also ein Grenzstreifen von einigen Kilometern, ist eigentlich entleert. Das heißt, die Leute dort wurden evakuiert, damit sie vor den Hisbollah-Anschlägen und vor den Drohnenanschlägen in Sicherheit sind. Sie leben seit 10 Monaten im Landesinneren, sind sozusagen Flüchtlinge im eigenen Land. Die Sicherheitslage in Tel Aviv ist, sagen wir mal, okay. Also dort besteht im Moment kein Anlass zur Sorge. Das könnte sich aber ändern, wenn man die Hisbollah und den Iran ernst nimmt. Und die sprechen unter anderem von einem Anschlag auf Tel Aviv.
Nun hatte der Iran bereits nach dem israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus Anfang April ja mit Vergeltung gedroht. Der große Angriff ist ausgeblieben. Wie hoch sind denn die Chancen, dass es sich auch jetzt um ein Säbelrasseln des Irans handelt?
Also das war Mitte April, das war ein ziemlich großer Anschlag, würde ich sagen. Das waren über 300 Raketen und Drohnen, die innerhalb von wenigen Stunden in Richtung Israel losgeschickt wurden. Sie wurden allerdings abgefangen. Rechtzeitig, 99% wurden abgefangen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat nur eine Rakete es geschafft, in Israel einzuschlagen, in der Nähe eines Militärflughafens. Also es war sicher kein kleiner Angriff, aber er war rechtzeitig angekündigt worden, sodass sich eine Koalition von, sagen wir jetzt mal, Israel-Freunden zusammengetan hat. Dazu gehörte natürlich die USA und Großbritannien, aber überraschenderweise auch Jordanien und auch Saudi-Arabien. Die beiden arabischen Länder haben geholfen, diesen Angriff abzuwehren und Informationen zu liefern. Also das war sicher kein kleiner Angriff, aber der nächste könnte größer werden.
Und ist die Chance tatsächlich da real, dass es hier eben um, wie Sie gerade sagen, einen deutlich größeren Angriff sich handeln könnte? Oder wie ordnen Sie selbst die Argumentation des Iran aktuell ein?
Also der Iran hat, ich sage jetzt mal, ein Problem. Das Problem besteht darin, dass der Staatsgast des Iran, Ismail Haniyeh, der Chef des Politbüros der Hamas, der in Doha gewohnt hat die meiste Zeit, der war auf Einladung des Revolutionsführers in der iranischen Hauptstadt und der effiziellen Intronisation, sage ich jetzt mal, des neuen Präsidenten beizuwohnen. Und bei diesem Iran-Besuch, also als Gast des Staates sozusagen, der Islamischen Republik, wurde er bei einem gezielten Anschlag getötet. Israel hat zwar die Verantwortung nicht übernommen, aber es scheint klar zu sein, dass das Israel war und vor allem ist es den Iranern klar, dass das Israel war. Und deshalb müssen sie aus ihrer Sicht reagieren, denn sonst verlieren sie das Gesicht innerhalb der Region und das ist ihnen enorm wichtig. Es geht ihnen darum, ihre Ehre wiederherzustellen. Nun dauert das schon einige Tage, dieser Nervenkitzel. Schlagen sie zurück und wie schlagen sie zurück? Und ich glaube, die genießen das so. Also der Nasrallah, der Chef der Hisbollah, hat das in einer Rede kürzlich so formuliert. Die Israelis zittern und wir genießen das.
In der arabischen Welt wird auch weiter gedroht. Solange Israel seinen Einsatz im Gazastreifen fortführt, werden die Waffen nicht schweigen. Für Donnerstag ist ja nun eine neue Verhandlungsrunde zum Ende des Gazakriegs und einer Geiselbefreiung vorgesehen. Wie stehen da die Chancen auf eine Einigung?
Ich bin da nicht sehr optimistisch im Moment. Aus mehreren Gründen. Erstens hat die Hamas ihre Teilnahme schon abgesagt. Jetzt im Moment sagen sie, wir reisen nicht nach Doha oder Kairo, wo die Verhandlungen stattfinden sollen. Der Ort steht noch nicht definitiv fest. Sie fordern auch die Freilassung von Marwan Barghouti. Das war der Anführer der zweiten Intifada auf palästinensischer Seite. Und Für die Israelis ist das eine ziemlich harte Nuss. Der Mann hat, ich glaube, viermal lebenslänglich für seine Terroraktivitäten. Und wenn Israel den freilassen müsste, dann hätte der Netanyahu handfeste innenpolitische Probleme, weil seine Koalitionspartner das verhindern wollen, nötigenfalls auch mit einem Rücktritt aus der Koalition. Und sie haben noch andere Probleme. Der eine, der Bezalel Smotrich, der spricht von einem Kapitulationsvertrag. Und deshalb mit dem Jahr muss ich das sehr gut überlegen. Einerseits steht er unter Druck der USA und der Europäer, diesem Friedensvertrag oder dieser Waffenruhe, müsste man eigentlich sagen, zuzustimmen, damit die Deisen freikommen. Andererseits muss er damit rechnen, dass seine Koalition auseinanderbricht. Das wäre nicht das Ende der Regierung, denn er weiß auch, dass die Opposition ihn unterstützen würde, falls seine ultrarechten Koalitionspartner aus der Koalition austreten würden. Aber insgesamt, die Chancen stehen, ich würde mal sagen, nicht sehr gut, dass da am Donnerstag ein positiver Start gelingt. Es geht ja eh nicht um einen Abschluss der Waffenruhe, sondern es geht um einen Neustart. Das darf man nicht vergessen.
Die israelischen Militärschläge im Gazastreifen werden auch zunehmend in der westlichen Welt kritisiert, so etwa auch der Luftschlag auf ein Schulgebäude in Gazastadt, bei dem nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen sind. Wie wird denn dies von der israelischen Regierung wahrgenommen, die Kritik aus dem Westen?
Die Kritik aus dem Westen ist der israelischen Regierung im Moment wenigstens ziemlich egal, weil daran hat sie sich schon seit Monaten gewöhnt, dass da ihre Handlungen nicht sehr gern gesehen werden. Das war am Anfang im Oktober, nach der Hamas-Invasion am 7. Oktober, war das noch anders. Da hatte man ziemlich viel Verständnis für die israelischen Aktionen. In Israel sprach man davon, wir haben einen Kredit von der Welt sozusagen, um zurückzuschlagen. Aber je heftiger diese Gegenschläge wurden und je länger dieser 7. Oktober zurückliegt, desto geringer ist das Verständnis der Welt für die doch ziemlich harten Gegenschläge der Israelis gegen die Hamas. Nun muss man vielleicht noch sagen, die Israelis bezweifeln auch die Angaben der Hamas, der Gesundheitsbehörde der Hamas im Gazastreifen, die ihre Zahlen eigentlich publiziert und die von der Welt als bare Münze angenommen werden. Die Israelis behaupten, das sei Propaganda. So viele seien nicht umgekommen, wie immer wieder behauptet wird. Und es gibt auch Beispiele, wonach die Zahlen dann von der Hamas nach unten revidiert worden sind.
Durch viele sozialen Medien, auch in Deutschland, ging dennoch nach diesem jüngsten Angriff ein Aufschrei des Protests. Wie reagiert denn die israelische Bevölkerung vor Ort und welchen Einfluss haben da auch die Medien im Land?
Die Medien sind eigentlich sehr regierungskonform im Moment. Es herrscht Krieg und die Medien stehen zur Regierung, zur Armee. Es gibt keine fundamentale Kritik daran. Ich würde sagen, mehr als das. Es gibt sogar teilweise sogar ein Verständnis für die Härte der Gegenschläge. Das Argument, das kennen Sie, die Hamas hat ihre Terrormilizen und ihre Terrorabschussrampen bewusst unter Menschen platziert, sogenannte menschliche Schutzschilder, eben auch in Schulen, in Krankenhäusern etc., sodass die Hamas das zynisch in Kauf nimmt oder sogar provoziert, dass da Zivilisten, unschuldige Zivilisten umkommen. Wobei zu sagen ist, und ich glaube, dass der israelischen Armee, dass sie versucht, den Schaden unter Zivilisten möglichst klein zu halten. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die israelische Armee im urbanen Kampf, den sie letztlich führt, vergleichsweise mit anderen Ländern, die im urbanen Krieg engagiert waren, relativ gut abschneidet.
Nicht nur die Hamas, auch die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon, aber auch die Houthi-Rebellen im Jemen, die kämpfen weiter aktiv gegen Israel. Wäre diese Gefahr denn gebannt, wenn es in Gaza eine Einigung gibt? Und wie könnte diese überhaupt aussehen?
Die erste Frage, ob die Gefahr gebannt wäre, das ist sehr gut möglich. Mit Sicherheit kann man das nicht sagen. Aber die Hisbollah sagt ja, sie hätte am 8. Oktober mit ihren Angriffen auf Israel begonnen, aus Sympathie und aus Solidarität mit der Hamas. Deshalb, wenn man das zu Ende denkt, dann kann man sagen, ja, sobald diese Waffenruhe steht und unterschrieben ist, dann würde auch die Hisbollah aufhören mit ihren Beschüssen auf den Norden Israels. Die Houthis, das ist eine weniger große Gefahr. Erstens sind sie 2000 Kilometer weg und die schaffen es zwar auch ab und zu eine Rakete in Israel landen zu lassen, vor allem Elat neulich auch in Tel Aviv. Aber im Prinzip ist das die kleinere Gefahr. Die größte Gefahr für Israel ist im Moment die Hisbollah. Und meine Einschätzung, bei einer Waffenruhe in Gaza würden die wahrscheinlich auch Ruhe geben. Wenigstens das ist das, was sie behaupten, das, was sie sagen. Wie lange die Waffenruhe dann allerdings anhält oder anhalten würde, was überhaupt zustande kommt, das weiß im Moment kein Mensch. Und wie gesagt, ich bezweifle, dass da am Donnerstag überhaupt ein positiver Start gelingt.
Mhm. Abschließend, Herr Heumann, vieles hängt ja in Israel auch von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ab. Sein Rückhalt in der Bevölkerung ist nicht unbedingt der beste. Auch bei seinen westlichen Partnern wird seine Rolle ja oft kontrovers bewertet. Innerhalb der israelischen Politik, da hat Netanyahu starke Konkurrenz durch Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz und den ehemaligen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Wer würde denn heute da Wahlen gewinnen in Israel und würde das den Krieg eventuell beenden oder ändern?
Die Wahlen würde wahrscheinlich Netanyahu wiedergewinnen. Das zeigt eine neue Umfrage von letzter Woche, vom letzten Freitag, die zeigt, dass die Unterstützung von Netanyahu heute größer ist als diejenige von Gantz. Das ist nur eine Umfrage natürlich und es finden auch in den nächsten 2 Jahren keine Wahlen statt. Aber es ist eine interessante Entwicklung. Nach Kriegsbeginn hat der Netanyahu massiv Umfragen verloren. Man warf ihm vor, dass er keine Verantwortung übernommen habe für dieses Desaster vom 7. Oktober. Und nachdem er 15 Jahre etwa an der Macht ist er eigentlich für alles verantwortlich, was im Staat geschieht. Aber jetzt eben diese Trendwende, dass Netanyahu im Moment die höchsten Zustimmungswerte hat. Wobei man sagen muss, in Israel wird ja nicht der Premierminister gewählt, sondern es werden Parteien gewählt, die dann eine Koalition bilden müssen. Oft ist das ein sehr mühsamer Prozess. Und ob die rechte Koalition, auf die sich Netanyahu im Moment stützt, ob die wiedergewinnen würde, das ist schwierig zu sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das mit Gaza weiterläuft. Sollte eine Waffenruhe beschlossen werden, die von der Bevölkerung als schlecht beurteilt wird, also als zu teuer oder als zu nachteilig, dann könnte die Oppositionspartei die Wahlen gewinnen, respektive eine Mehrheit bekommen. Das ist aber noch zu früh, um das zu wissen. Wenn es ihm nicht gelingt, die Geiseln zu befreien, und das wäre aus israelischer Sicht wahrscheinlich das Wichtigste, dann würden seine Zustimmungswerte, vermute ich, wieder zurückgehen.
Eine Einschätzung war das von dem Journalisten Pierre Heumann aus Tel Aviv und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank und einen schönen Tag.